Ja, so ist das manchmal. Es ist nicht nur bei der Elberfelder Übersetzung manchmal schwierig, es ist auch in anderen Übersetzungen schwierig. Und heute ist so ein Tag, ich habe mir da überlegt, was soll ich jetzt den Text lesen? Ich habe mir den auch öfters durchgelesen und gedacht, wenn ich jetzt, der ist ziemlich lang und nimm mal eine einfache Übersetzung. Gute Nachricht, habe ich dann mal gedacht, ja, aber da fehlt dann so manches da drin, das ist auch nicht. Ich habe mir gedacht, ich lese euch einfach, das ist auch eine Variante, einfach nur mal so ein paar Verse aus meinem ganzen Text vor. Ne? Den ganzen Text, den könnt ihr ja zu Hause nochmal lesen. Das ist ja keine Schwierigkeit. Ich hoffe, ihr habt alle eine Bibel und wenn nicht, dann werde ich euch eine geben, euch eine schenken auch gerne. Und ich kann euch dann auch die Seite aufschlagen. Sogar, wenn es die ist, die ich euch schenke. Okay, das ist der Predigttext, der steht. Das ist der zweite Brief des Paulus an die Korinther, das siebte Kapitel. Der zweite Vers fängt an bis zum Ende. Und ich lese einfach mal so ein paar Verse vor, und zwar nach Luther. Vers 5. Denn als wir nach Makedonien kamen, fanden wir keine Ruhe, sondern allenthalben waren wir bedrängt. Von außen Streit, von innen Furcht. Aber Gott, der die Geringen tröstet, der tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Nicht alleine durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, mit dem er bei euch getröstet worden war. Er berichtete uns von eurem Verlangen, euren Weinen, eurem Eifer für mich, so dass ich mich noch mehr freute. Denn wenn ich euch auch durch den Brief traurig gemacht habe, reut es mich nicht. Und wenn es mich reute, ich sehe ja, dass jener Brief euch wohl eine Weile betrübt habt, so freue ich mich jetzt doch nicht mehr darüber, dass ihr betrübt worden seid, sondern darüber, dass ihr betrübt worden seid zur Umkehr. Denn ihr seid betrübt worden nach Gottes Willen, sodass ihr von uns keinen Schaden erlitten habt. Denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Umkehr, die niemanden reut. Die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. Und dann noch zwei Verse, die letzten zwei Verse, 15 und 16 noch. Und er ist überaus herzlich, da geht es um Titus, gegen euch gesinnt, wenn er an den Gehorsam von euch allen denkt, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern aufgenommen habt. Ich freue mich, dass ich mich in allen auf euch verlassen kann. Soweit. Ich hoffe, ihr konntet einigermaßen so ein bisschen folgen. Also wie gesagt, lest euch das zu Hause nochmal komplett und in aller Ruhe durch. Denkt mal so drüber nach. Ich werde jetzt meine Gedanken noch dazu sagen. Vielleicht bewegen euch die auch nochmal. Ja, in einem Buch, wenn man so eine Predigt vorbereitet, hat man ja immer alles Mögliche da so rechts und links und so verschiedene Bibelübersetzungen und dann verschiedene Bücher da noch, so ein Bibellexikon und was weiß ich was alles. Und in einem Buch, was ich immer benutze für meine Predigtvorbereitungen, da steht so als die Überschrift ein Durchbruch. Ein Durchbruch. Also ich finde das, ich hab mich gefesselt, diese zwei Worte, ein Durchbruch, weil es genau das beschreibt, um was es nämlich in diesem siebten Kapitel geht. Es geht um einen Durchbruch. Ich finde es passend. Paulus hatte ja die Gemeinde in Korinth gegründet auf einer seiner Missionsreisen. Er war ja Apostel, und Apostel ist ein Missionar. Er ist rumgereist von einer Stadt zur nächsten, mal wie bei ein paar Wochen, mal ein paar Monate und auch mal über ein Jahr in Korinth. Ist er auch angekommen, in der großen Stadt, einer Weltstadt in der damaligen Zeit, einer der größten Städte im ganzen Römischen Reich. Und dort hat er eine Gemeinde gegründet. Aber irgendwann, ein Apostel hat so, ist immer so ein bisschen, ja, der kann nicht sitzen bleiben, so, ne? Der ist nicht so ein Und ja, einer, der so, der muss weiter. Der muss in die nächste Stadt. Das ist jetzt kein ruhiger Mensch. Das ist ein Rastloser, der muss weiterziehen, weil er die nächste Gemeinde gründen will, den nächsten Leuten was erzählen will. Ist er weggezogen. Und kaum war er weg, ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, kaum war er weg, da entstanden Probleme in Korinth. Probleme mit dem Paulus. Irgendjemand oder irgendwelche Leute, was genau weiß man nicht, die hatten etwas gegen den Paulus. Wir haben ihm seine Autorität abgesprochen, haben gesagt, er hat nicht den Heiligen Geist. Wie kann der... Er ist so oft krank und er hat so eine chronische Krankheit, kommen wir irgendwann in den nächsten Predigten noch drauf, das ist mir auch mal erwähnt. Wie kann so jemand, der so oft krank ist, der so viel krank ist, wie kann der mit dem Geist Gottes erfüllt sein? Zum Beispiel. Könnte sein. Oder der redet so kompliziert, keiner versteht ihn. Keiner versteht ihn, du hast auch nicht verstanden, ich habe es auch nicht richtig verstanden. Man muss es zigmal lesen, obwohl das noch ein einfaches Kapitel ist, es gibt ganz schwierige Kapitel. Da denkst du, oh nee, was meint er denn jetzt? Auch das ist eine Variante. So ganz genau weiß man es nicht. Auf jeden Fall, es gab Schwierigkeiten. Was passierte? Paulus ist bewegt. Er schreibt es selber hier, ich habe es ja vorgelesen, in Vers 5, denn als wir nach Makedonien kamen, wir fanden keine Ruhe. Es hat ihn aufgewühlt. Es ist ein Zwist, es ist so eine Mauer, die aufgebaut worden ist. Er bekommt keine Ruhe. Was macht er? Also er schreibt einen Brief, er schreibt mehrere Briefe. Auf die bezieht er sich. Zum Teil haben wir diese Briefe nicht. Zum Teil wissen wir nicht, was in diesen Briefen drinne stand. Ja, das muss man immer im Hinterkopf haben. Und dann schickt er einen seiner Mitarbeiter, einen wunderbaren Mitarbeiter, den Titus, so heißt er, der wird ja auch öfters erwähnt in dem Text, den schickt er schon mal vor, der soll das schon mal klären. Was ist denn jetzt da? Und dann kommt er zurück und das ist das, was ich dann vorgelesen habe, da war er getröstet, weil es alles wieder in Ordnung gebracht worden ist. Ja, es ist wie so eine Mauer, die entstanden ist irgendwie zwischen Paulus und der Gemeinde oder zwischen der Gemeinde und Paulus. Man hat irgendwie innerlich eine Mauer aufgebaut, was auch immer das gewesen ist für eine gedankliche Mauer. Das finde ich ja auch so interessant, dass das gar nicht dasteht. Und es muss auch nicht dastehen, denn darum geht es auch gar nicht in erster Linie für uns heute. Denn wir haben andere Mauern vielleicht, wir haben andere Probleme. Wir sind nicht Paulus und wir sind nicht Korinth, wir sind Schönbach und ich weiß nicht, wer die Gemeinde gegründet hat, ist auch egal. Wir haben ineinander oder untereinander vielleicht Probleme oder so. Ne? Darum geht es gar nicht, es geht halt darum, wie geht man damit um. Eine Mauer ist entstanden, ein Zwist ist entstanden. Aufgerichtete Mauern zwischen Menschen, denen sollte man nicht gleichgültig gegenüberstehen. Wenn wir da gleichgültig gegenüber sind, dann merken wir, dass wir nicht im Willen Gottes denken, dass wir nicht vom Willen Gottes getrieben, gedrängt werden. Wenn wir sagen, oh ja, ist schon in Ordnung so, dass wir uns mit dem und dem nicht verstehen, dass wir mit dem und dem keinen Kontakt haben wollen oder wie auch immer, weil das ein Blödmann ist oder aus welchem Grund auch immer, der hat mich beleidigt oder der hat noch was Doofes gesagt, hat mich komisch angeguckt oder weiß er immer. Mauern sollten wir nie gleichgültig gegenüberstehen. Paulus sagt es ja selber. Es bewegt ihn. Und das ist richtig so. Wie hatte ich das gerade gesagt, diese Überschrift? Ein Durchbruch. Ich fand das so toll. Ich sage das vielleicht noch zwei, drei Mal. Ein Durchbruch. Dieses Kapitel ist ein Durchbruch. Ein Durchbruch ist sowas wie so ein Mauerdurchbruch, habe ich mir gedacht. Das ist, ja, so könnte man sich das vorstellen. Wie hat jemand schon mal einen Mauerdurchbruch gemacht? Ich denke, einige von uns haben das schon mal gemacht, hauptsächlich die Männer wahrscheinlich, weil da braucht man schon richtig Muskelkraft. Das haben Männer meistens mehr als Frauen, nicht immer. Ne? Es gibt auch Frauen, die muss man sich vorher in Acht nehmen. Also die Männer. Nein, also Spaß. Nein, also es braucht Kraft, um eine Mauer aufzubrechen. Es ist Kraft, Energie, Dynamik. Wie mit so einem Presslufthammer, wer mal sowas gemacht hat, oder mit einem Vorschlaghammer gegen so eine alte Wand zu hauen. Und je dicker die Wand ist, und je älter die Wand ist oftmals auch, desto schwieriger wird es, eine Mauer aufzubrechen. Lohnt sich das denn überhaupt, eine Mauer einzureißen? Lohnt es sich für den Paulus, diese Mauer, die zwischen der Gemeinde Korinth oder Einzelnen aus der Gemeinde Korinth, die wieder Leute auf ihre Seite gezogen haben, und Paulus, diese Mauer, lohnt es sich, das einzureißen? Ja, es lohnt sich, weil es ist eigentlich Gottes Wille für uns, dass wir gar keine Mauern haben. Gott hat die Welt nicht gemacht mit Mauern. Es lohnt sich. An den Mauern, die uns Menschen oder besonders uns Gläubige trennt, da dürfen wir uns nie dran gewöhnen, die dürfen nie Normalzustand sein. Mauern entstehen aber nicht einfach so. Eine Mauer muss man aufbauen und sie wird immer aufgebaut. Die ist nicht einfach plopp da. Das ist vielleicht so die ersten Steine sind vielleicht plopp da. Aber dann wird gebaut. Dann wird gebaut. Wie baut man so eine Mauer zwischen Menschen? Naja, eben dadurch, dass ich viel Zeit investiere, Kraft rein investiere, indem ich den anderen nicht mehr angucke, indem ich mich mit den anderen gar nicht mehr beschäftige, indem ich einfach weiter baue. Je mehr Zeit ins Land fließt, desto dicker werden die Mauern. Und je mehr Zeit ins Land geht, in den Mauern, in diesen Mauern zwischen Menschen, Mauern auch besonders zwischen Christen, desto dicker werden die Mauern, desto schwieriger oder desto arbeitsintensiver wird es, diese Mauern einzureißen. Es gibt einen wunderschönen Vers in der Bibel, ich liebe den sehr, der spricht genau dieses Problem an. Der steht im Brief an die Gemeinde in Ephesus, in Kapitel 4, Vers 26. Da heißt es dann, lasst die Sonnen nicht untergehen über euren Zorn. Und dann geht es weiter. Gebt dem Teufel keinen Raum. Genau darum geht es. Lasst die Sonne nicht untergehen über euren Zorn, weil es entstehen Zwistigkeiten, das ist normal. Und es entsteht mal, dass man schuldig wird aneinander. Und man versteht sich nicht immer. Und man haut mal irgendeinen blöden Satz raus, zum Beispiel, so ganz einfach jetzt mal gesprochen. Haut irgendwas raus, was den anderen kränkt. Ja, und wenn man das merkt, dann räum das doch aus. Dann geh nicht schlafen darüber. Räum es doch grad aus. Warum? Wenn du es nicht ausräumst, dann sagt der Paulus ja da, dann gebt ihr dem Teufel Raum. Wenn du deine Probleme, die du mit anderen nicht hast, wenn du die nicht ausräumst, dann gibst du dem Teufel oder gebe ich dem Teufel Raum in meinem Leben, dass irgendwie die Wurzel der Bitterkeit in mir wächst, dass Unversöhnlichkeit in mir wächst, dass Lieblosigkeit in mir wächst. Ja, ich gebe dem Teufel dadurch Raum. Suchen wir doch gerade die Versöhnung. Das ist das Thema dieses Abschnittes. Mauern grenzen ab, so wie Zäune. So in diesen, ab hier beginnt meins und da darfst du nicht mehr rein. Wir leben ja in Deutschland und wir haben viele Zäune Und manchmal gibt es zurzeit so hohe Welle, da kann man gar nicht mehr hinterher gucken und gar nicht drüber gucken. Komm ja nicht hier rein. Oder in Amerika kannst du ja Schusswaffe, musst du ja aufpassen, wenn du da ein anderes Grundstück betrittst. Ne? Nicht, dass du da noch irgendwie was in dein wertes Hinterteil da bekommst, sondern so ein paar Schrotkugeln oder so. Du musst ja aufpassen. Was ist das? Ist das Gedanke Gottes? Ja? Nee, es ist kein Gedanke Gottes. So hat Gott sich das Zusammenleben von uns Menschen eigentlich nicht vorgestellt. Fängt er natürlich schon im Sandkasten an. Ja, du darfst hier nicht mitspielen oder so. Ne? Da fangen schon an die ersten, nee, das ist mein Bagger oder das ist mein Ball. Ne? Darfst du nicht haben. So fängt es schon an. Mauern aufbauen, Grenzen aufzeigen. Nicht dieses Miteinander spielen, sondern gerade hier, gerade in verschiedene Parteien einteilen. Ja, menschlich gesehen ist es natürlich so ein Mauerbau, also auch ein psychischer Mauerbau, also so ein Mauerbau zwischen Menschen. Manchmal ganz verständlich, wenn man gekränkt wird, wenn einer sagt, du Schwachkopf oder so, ne? Klar, dann bin ich erstmal beleidigt oder dann habe ich erstmal keine Lust. Verständlich ist das. Es ist aber nicht geistlich. Muss man immer daran denken. Verständlich. Es gibt auch Kränkungen. Es gibt Mauern, die aufgebaut werden. Schuld zum Beispiel, die man aneinander, wenn man schuldig aneinander wird, wo man auch länger für braucht als nur eine Nacht. So, lass die Sonne nicht untergehen, ne? Was ich gerade gesagt hatte, Epheser 4, 26. Das gibt es natürlich auch. Und je tiefer das geht, auch seelisch geht, also seelische Verletzungen, das dauert manchmal Tage, Wochen, Monate und vielleicht sogar Jahre. Aber wir müssen immer daran denken, das darf nicht der Endpunkt sein. Wir müssen immer das Ziel vor Augen haben. Wir sollten, was an uns liegt, darauf bedacht sein, diese Mauern einzureißen. Wenn der andere immer wieder weiterbaut, dann können wir natürlich nichts machen, das ist klar. Aber was an uns liegt, was an dir liegt, was an mir liegt, da sollten wir immer versuchen, die Mauern einzureißen. Ja, Paulus baut auch manchmal Mauern auf. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Also hat zum Beispiel, gab es, wenn so Probleme gab, man liest das, da gab es zum Beispiel Probleme von den Menschen, die zum Glauben gekommen sind, Apostel, Missionar, gab es einmal Menschen, die zum Glauben gekommen sind, die waren vorher Juden. Und die haben sich dann noch an verschiedene jüdische Gesetzmäßigkeiten gehalten. Dann ist eine andere Stadt gegangen, da kamen dann welche zum Glauben, das waren Heiden, kamen aus den Heiden, da waren da welche Griechen, haben an irgendwie Zeus oder weiß der Geier was geglaubt vorher, sind da zum Glauben gekommen, so, und jetzt gab es so Streitigkeiten, ja, da ist erstmal eine Mauer dazwischen, okay. Da war es mal eine Mauer auch. Und Paulus hat sich auf die eine Seite gestellt, hat also die Mauer mitgebaut, aber das war nicht das Ende, sondern das Ende war das Apostelkonzil, könnt ihr nachlesen, in der Apostelgeschichte. Das Ziel war, wie können wir wieder zusammenkommen? Oder eine andere Sache, wo Paulus Mauern baut, das sind Menschen, das war hauptsächlich ethische Verfehlungen, waren das, wo Menschen dann aus der Gemeinde rausgehen mussten. Ein Gemeindeausschluss. Warum? Nicht damit die Gemeinde rein ist, sondern das Ziel war, dass der andere zur Besinnung kommt und dass wir wieder Gemeinschaft haben können. Dass wir wieder zusammenkommen. Das ist immer das Ziel. Immer das Ziel muss sein, wir müssen wieder zusammenkommen. Wir sollen wieder zusammenkommen. Das ist der Wille Gottes, dass wir zusammen sind. Ja, Grund und Ziel einer geistlich gerichteten Mauer ist nicht die Absonderung, ja genau, das habe ich mir aufgeschrieben, die Heilighaltung der Gemeinde, sondern die Wiederherstellung der Gemeinschaft. Wie geschieht das nun? Es geschieht einzig und allein durch die Vergebung. Menschen vergeben. Schuld vergeben. Du hast zu mir Schwachkopf gesagt, okay, ich vergebe dir. Ist okay. Das ist okay. Versöhnung. es ist ein anderes Wort. Ja, es ist hauptsächlich auf die Beziehung zu Gott natürlich, aber man könnte das auch auf die Beziehung Mensch-Mensch wieder in eine familiäre Beziehung rein, in diese enge Beziehung reinnehmen, versöhnen, wieder Familie sein, ganz eng. Das geschieht über Vergebung. Arno Backhaus hat einen schönen Satz gesagt: Vergebung ist kein Gefühl, es ist eine Entscheidung. Vergebung ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Ich entscheide mich dafür, zu vergeben. Wenn ich da auf meine Gefühle achte, also da kann ich lange drauf warten, wenn mir irgendeiner krumm gekommen ist. Also da gehen meine Gefühle in eine ganz andere Richtung, muss ich sagen. Aber es ist eine Entscheidung. Wir sollten uns nicht so sehr von unseren Gefühlen leiten lassen oder bestimmen lassen, sagen wir mal so. Die sind wichtig, haben auch ihren Platz, aber unsere Entscheidung sollte eben sein, vom Kopf her. Ich entscheide mich. Ich weiß, es ist gut. Es ist gut für mich. Ich komme zur Ruhe. Es ist gut für den anderen. Er kommt zur Ruhe, denn auch der andere, dem anderen geht es ja auch nicht gut damit. Letztendlich mit dieser Mauer, die zwischen einen steht. Das soll man auch mal denken. Ich gucke ja nicht nur auf mich, sondern auf den anderen. Es ist gut, es ist der Wille Gottes, dass wir wieder zusammenkommen. Man entscheidet sich, den Riss zwischen den Menschen zu überbrücken. Man entscheidet sich. Ja, ich vergebe, möchte aber mit dem anderen nichts mehr zu tun haben. Auch eine schöne Variante, ne? Ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal so, ja, ich vergeb dir, das hat mir richtig wehgetan, ja, ich vergeb dir. Das hört sich schon mal gut an, aber mit dem möchte ich auch nichts mehr zu tun haben. Wenn der kommt, drehe ich mich zur Seite. Oder die Gemeinschaft, oder wie auch immer, es ist ja egal. Ne? Ich sage immer der, maskulin, also männlich, aber es ist ja egal. Nee, das geht natürlich nicht. Das ist natürlich Selbstbetrug. Und das ist auch, ich habe es mir so aufgeschrieben, das ist Selbstbetrug und Vergewaltigung an dem Wort Vergebung. Vergebung bedeutet, dass wir uns nicht immer von der Vergangenheit bestimmen lassen. Das ist es ja. Gestern hat einer zu mir gesagt, hey Peter, du bist ein ganz schöner Schwachkopf. Dann gucke ich nach hinten und sage, ah ja, okay, das bestimmt mich jetzt. Nicht das Heute, aber es geht auch um das Heute. Ich soll mich nicht immer nur von der Vergangenheit bestimmen lassen, sondern von dem Heute, von dem, was der Geist Gottes heute in mir tut. Ja, nicht ich warte, dass der andere mir vergibt. Habe ich auch schon oft gehört. Ja, ich vergebe dem, aber der muss erstmal auf mich zukommen. So nach dem Motto, ne? Kennen wir auch. Das ist aber auch nicht der Weg, den Jesus uns gelehrt hat. Sondern ich gehe hin. Und es ist ganz egal, ob der andere kommt oder nicht. Ich habe das gerade eben gesagt, wenn der andere weiter Mauern baut, na dann ist es so. Dann kann ich nichts. Aber ich gehe den ersten Schritt. Es ist ganz egal, ob ich schuldig geworden bin an dem anderen oder ob der andere an mir schuldig geworden ist. Ich bin derjenige, der als erstes geht. So sollte es sein. Und wenn der andere auch so denkt, dann kommen wir uns in der Mitte entgegen. Ist doch gut. Und wenn nicht, dann kommen wir uns auch entgegen. Auch gut. Ist doch schön. Ja, nicht vergeben lähmt das Leben. Nicht vergeben lähmt aber auch die Freude. Die Freude am Leben, die Freude an dem anderen. Ja, Vergebung schaut nach vorne. Gut, Vergebung meint nicht eine gewisse Zeit, nicht dran zu denken, sondern etwas wirklich, ja, gar nicht mehr dran zu denken. Nicht nur eine gewisse Zeit, völlig weg. Ich habe mir so gedacht, das ist so wie nicht ein Waffenstillstand, sondern wirklich einen Friedensvertrag schließen. Ein Waffenstillstand, ja, dann hat man noch alles so geladen, aber ein Friedensvertrag, Da sind die Waffen zur Seite gelegt. Es ist der Streit zur Seite gelegt. Da lebt Vergebung dann auch. Ja, nun, dann vergebe ich dem anderen halt einmal. Auch das ist wieder falsch. Ich soll nicht nur, dann vergebe ich dem halt jetzt mal, sondern Vergebung ist ein Lebensstil. Und ein Lebensstil, jeder Lebensstil will eingeübt werden. Dass ein Lebensstil ist, dass ich Fahrrad fahre zur Arbeit, das ist ein Lebensstil. Ja, dann muss ich das eben halt machen. Dann kann ich nicht sagen, oh, das mache ich einmal und das war es dann. Das ist kein Lebensstil, das war mal eine nette Abwechslung. Jemanden einmal zu vergeben, das ist kein Lebensstil, das ist mal eine nette Abwechslung. Nee, es muss ein Lebensstil sein. Sollte ein Lebensstil von uns sein. Ja, das braucht Einübung, braucht natürlich Kraft und immer wieder anfangen. Ein Durchbruch. Mauern, Grenzen sind nicht von Gott gegeben. Grenzen haben wir Menschen gemacht. Also auch Grenzen zwischen, nicht nur die Zäune, sondern auch Grenzen zwischen Ländern, zwischen Staaten. Die sind ja nicht naturgegeben, sondern haben Menschen gemacht. Wir Menschen bauen Grenzen. Gott hat nicht die Grenzen gezogen. Gott hat nicht gesagt, so und so, so groß ist jetzt die Bundesrepublik Deutschland und so groß ist Frankreich oder so, ne? Oder so groß ist dann die Schweiz. Nee, diese Grenzen haben wir gemacht in unserer Geschichte mit Kriegen, mit Leid und so weiter. Gott denkt anders. Wir grenzen gerne aus. Menschen haben das gemacht, die Grenzen, um vielleicht ihren Einflussbereich, ihren Machtbereich zu sichern. Vielleicht, um mit verschiedenen Menschen nicht mehr zusammenzukommen, weil man mit ihnen nicht zurechtkommt. So ist es auch mit Hierarchien. Habe ich mir gedacht bei der Vorbereitung. Hierarchie ist ja auch so eine Grenze, ne? Der eine steht höher als der andere. Der eine hat mehr zu sagen als der andere. Ich werde ab und zu so im Dorf so, wenn er so gesagt, also zu mir jetzt, ich bin ja der Pastor, dann wird er so gesagt, ja, du bist ja der Chef da unten von der Gemeinde, vom Höfchen oder so, ne? Von der freien Gemeinde oder so. Ich sage immer, nein, bin ich nicht. Es will ich auch gar nicht sein, sondern wir sind alle auf einer Augenhöhe, jedes Gemeindemitglied, wir sind alle auf einer Höhe, es ist keiner mehr oder weniger. Das habe ich ganz zum Anfang, Horst, du warst da, als ich mich hier vorgestellt habe, ich habe es gerade von Anfang an gesagt, so sehe ich das auch. Wir sind auf einer, ich bin nicht mehr oder weniger. Die Gemeindeleitung ist nicht mehr, es ist nicht der Chef der Gemeinde, die Gemeindeleitung. Im besten Fall ist die Gemeindeleitung der Diener für die Gemeinde. Und das hat Jesus vorgelebt. Immer wieder hat er das gesagt. Wer der Größte sein will, der soll euer Diener sein. Und hat es seinen Jüngern vorgemacht. Im Johannes 13 kann man das nachlesen. Da kommt Jesus also kurz vor seinem, es ist also gerade kurz bevor er gefangen genommen wird in Jerusalem, als er ans Kreuz gegangen ist. Ja, da hat er seinen Jüngern die Füße gewaschen. Und die wollten das nicht. Also, du bist doch unser Chef, du bist doch der Meister. Nein, ich bin der Diener. Und nur der Diener ist der Große. Also, das will ich damit sagen. Also uns geht es ja hier mit diesen Hierarchien, das mögen wir ja einfach nicht so. Ne? Und Jesus hat uns das vorgemacht. Ich komme zum Ende. Ich bin ja heute relativ schnell zu Ende. Wir singen jetzt gleich noch drei Lieder. Die hat der Du hast welche rausgesucht, glaube ich, und Christoph hat welche rausgesucht. Der Christoph ist, woher hätte ich den jetzt so gegrüßt? Der ist leider krank geworden, hat mich gestern Abend angeschrieben, ich bin krank, kann leider nicht, schaffst du das? Und ich habe gesagt, ja, okay, mache ich alleine. Wir singen drei Lieder. Einmal das Lied heißt, das erste Lied heißt In der Stille angekommen. Ich denke, das ist ganz gut, um nochmal in die Ruhe reinzukommen, mal vielleicht mal so darüber nachzudenken, über das, was ich gerade gesagt habe, was in dem Text drin steht. Ne, dieser Text, dieser Durchbruch, Gemeinde, wie das entstanden oder was da genau passiert ist, dass die wieder zusammengekommen sind, das steht da nicht. Es ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass sie zusammengekommen sind. Das ist das Entscheidende. Also in der Stille angekommen, Herr. Wir gehen in die Stille und dann kommt ein zweites Lied, was wir singen wollen. Das heißt, Create in me a clean heart. Das ist genommen ein Vers aus dem Psalm 51. Und da geht es darum, dass der Psalm 51 überschrieben als Nathan zum David kommt. Das muss man wissen, das ist eine Geschichte, die kann man auch nachlesen. David hat gesündigt, und eine Sünde hat die nächste hinterhergezogen, hat sich richtig schwer versündigt, Ehebruch und jemand umgebracht. Und ach, das ist eine Verstrickung ins Eigentliche und der hat alles vertuscht. Und dann kommt Nathan, der Prophet, zu ihm und sagt, du hast gesündigt vor Gott. Und er fühlt sich erkannt. Und dann kommt dieser Vers, und dann verarbeitet er das in diesem Psalm, und da kommt dieser Vers, schaffe in mir, Gott, reines Herz, und erneuere den Geist in mir. Ja, das brauchen wir. Wir werden schuldig. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, ein neues, reinige du mich. Das brauchen wir. Es geht über diese Erkenntnis, ich werde schuldig an euch, ihr werdet schuldig an mir, ihr werdet schuldig untereinander, wir werden schuldig an unseren Nachbarn, in der Familie und wo auch immer. Wir werden schuldig, ja. Das müssen wir aber auch erkennen und dann sagen, Herr, schaffe in mir ein reines Herz, ein neues, ein reinige du mich, erneuere deinen Heiligen Geist in mir. Und dann singen wir noch ein drittes Lied dahinterher. Und das heißt, wie heißt das noch? So ist Vergebung wie ein Fest nach langer Trauer. Das ist so schön. Da sind ganz viele Bilder hintereinander, wenn du so was auseinander ist und man kommt wieder zusammen und wie schön das doch ist. So ist Vergebung. Und es ist so schön. Und vielleicht hast du das auch schon erfahren oder habt ihr das schon erfahren? Und ich denke, das hat jeder von uns schon erfahren. Man entzweit war mit irgendjemandem in der Familie oder in der Gemeinde oder auf der Arbeit, in der Schule, wo auch immer. Und man lernt es und man hat irgendwie diese Befreiung erfahren. Ich gehe zu dem anderen und wir können uns wieder in die Arme nehmen. Das ist eigentlich, was wir sollten und wozu wir bestimmt sind. Ist das nicht schön? Und dieses Gefühl drückt dieses Lied sehr schön aus. Also diese drei Lieder wollen wir jetzt singen. Also erstmal in die Stille gehen und mal ein bisschen nachdenken. Dann sagen, okay, ich brauche dich, Herr. Schaffe in mir ein neues Herz, ein reines Herz. Erneuere deinen Heiligen Geist in mir. Und dann, wie wunderbar ist es und wie toll, wenn wir wieder versöhnt miteinander leben können. Und das ist wirklich das größte Glück, was wir haben können. Als Menschen untereinander hier. Good.